Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Hallihallo, liebe Claudia.
Hallo, liebe Anke. Wo erwische ich dich?
Ich sitze in München, mal nicht am Waldrand.
Nicht auf den Wald.
Nein, ich sehe, wenn ich nach rechts aus dem Fenster gucke, eine Kastanie mit Herbstlaub. Sehr, sehr große Kastanie. Ja, ich liebe diesen Ausblick. Da hing die Frieda, da habe ich sie kennengelernt.
Ah.
Und wenn ich nach vorne raus gucke, gucke ich über einen Balkon auf ein Häuserdach. Und ich sitze in München im Lernmeer in meinem Büro. Da werde ich in Zukunft wieder öfter sitzen. Ganz spannend vielleicht, ich sitze fußläufig 10 Minuten vom Oktoberfest weg.
Ach ja, das Oktoberfest ist ja gerade.
Ja, das ist gerade, genau. Aber darüber wollen wir nicht sprechen. Wir wollen nicht über das Oktoberfest sprechen.
Wäre auch eine Option. Machen wir nächstes Jahr.
Möchtest du über das Oktoberfest sprechen?
Nein. Ich habe nur gerade gedacht, nicht. Stimmt, so in der Nähe zu sein des Oktoberfestes ist ja für Menschen, die nicht in München leben, ist das Oktoberfest ja eben so was ganz Besonderes, aber für euch ja nicht. Aber wir wollen nicht darüber reden.
Naja, okay. Aber es ist schon für viele Münchner, ganz kurz, ist es schon auch eine ganz wichtige Jahreszeit. Für mich nicht mehr. Als ich nach München gezogen bin, war ich relativ oft. Da fand ich das toll. Mittlerweile gehe ich dem Ganzen sehr aus dem Weg. Sehr, sehr. Aber genau, darüber wollten wir nicht reden. Ich glaube, heute wird es ein sehr, sehr persönlicher Podcast. Wir haben uns neulich unterhalten und ich habe dir erzählt, dass ich was gelesen habe von wegen Gewalt im Kreissaal. Und ich war total schockiert. Schockiert war ich deshalb, weil mir noch nie jemand, obwohl ich viele Menschen kenne und viele Menschen kenne, die Kinder haben und auch mit, die mir ganz nah sind, aber es hat mir noch nie jemand davon erzählt, dass er Gewalt im Kreissaal erlebt hat. Und ich selber habe kein Kind geboren, also habe ich auch keine Gewalt im Kreissaal erlebt. Und dann habe ich dich gefragt. Und dann hast du mir gesagt, dass du es erlebt hast. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und dann habe ich dich gefragt, ob wir darüber einen Podcast machen könnten. Weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und in dieses Thema, du hast eingewilligt. Ich freue mich da wahnsinnig drüber, weil es bestimmt nicht einfach, darüber zu sprechen und schon gar nicht öffentlich. Ich finde es dennoch wichtig, weil ich einfach durch dich auch erfahren habe, du hast insgesamt 5 Kinder, 3 davon leben, und dass die Schwangerschaften und die Geburten der 5 Kinder sehr, sehr unterschiedlich waren, auch mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen. Und ich halte mich heute wahrscheinlich sehr zurück. Mal gucken. Und würde einfach gern, dass du ein bisschen erzählst, weil ich, wie gesagt, ich glaube, das ist ein sehr, sehr ernst, ein sehr berührendes Thema. Und ich glaube, es ist wichtig, dass Menschen davon erfahren.
Ich bin ganz berührt und finde es auch total schön, dass du mich fragst. Und ja, ich rede gerne darüber. Also es fällt mir in der Tat nicht so wahnsinnig leicht, weil es schon auch Dinge sind, die man gerne so ein bisschen verdrängt. Aber es ist ja schon von der ersten Schwangerschaft bis zur 5. da war so viel Entwicklung dazwischen. Mhm. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das interessant sein könnte. Und was ich total schön finde, ist, dass du meine beiden Sternenkinder auch so mit in den Fokus nimmst.
Für mich sind Sternenkinder einfach Kinder, die nicht leben, aber die Seelen waren ja kurz da. Ja. Und jeder, der uns zuhört, weiß auch schon, ich bin ein sehr gläubiger Mensch und ich glaube natürlich an Seelen. Deswegen sind die 2 Sternenkinder, ich habe 1 Sternenkind, du hast 2 Sternenkinder, für mich absolut präsent.
Ja, sind sie auch. Aber ich fand das gerade richtig schön, weil man das nicht so häufig erlebt, dass die irgendwie, auch wenn man das schon gesagt hat oder so, habe ich eigentlich noch nie so erlebt, dass Leute sagen, ja, du hast ja 5 Kinder. Mhm. Also das finde ich sehr schön, denen da auch den Raum zu geben. Zumal eins auch wirklich, ja, nach der 25. Schwangerschaftswoche auch war, Aber gut, das kann ich ja erzählen. Zu
ja.
Gewalt in Kreissälen. Also ich habe das ganz massiv schon bei der Geburt meines ersten Sohnes erlebt. Und was ich eigentlich so am dramatischsten fand, das ist mir aber erst so im Laufe der Jahre bewusst geworden, in dem Moment eigentlich noch gar nicht, ist, dass ich so wenig eine Rolle gespielt habe bei dieser ganzen Geschichte.
Also vielleicht ist ganz wichtig zu sagen, du warst bei deinem ersten Kind 25 Jahre alt, also schon ein paar Jahre her.
Ja.
Und zwischen dem ersten Kind und deinem letzten Kind liegen insgesamt, glaube ich, 11 Jahre.
Jetzt muss ich selber nachdenken. 10. 10 zwischen dem ersten und dem letzten, genau. Mhm. Als der große 10 wurde, ist die jüngste gekommen und der mittlere war da 7.
Ja, ja so. Und da ist natürlich auch medizinisch sehr, sehr viel passiert. Da waren, glaube ich, ganz große Entwicklungen. Also ich weiß, heutzutage sprechen die Menschen immer weniger von Kaiserschnitt, sondern viel mehr von Bauchgeburt. Und fällt mir gerade ein, was mir ganz, ganz wichtig ist, egal, was wir heute sprechen, nichts davon soll irgendwie wertend sein im Sinne von, das ist richtig, das ist falsch. Es geht nur um deine und um meine Erfahrung. Ohne irgendeinen, wir wollen da kein Thema für andere aufmachen, wenn die nicht bereit sind oder das selber aufmachen möchten.
Genau. Weil das sind ganz subjektive Erfahrungen. Das sind meine ganz persönlichen Erfahrungen oder eben auch das, was du vielleicht erzählst, sind deine Erfahrungen. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir da sagen, so muss es sein. Oder das ist jetzt eine Meinung, die in irgendeiner Weise relevant für andere wäre. Sondern wenn man da etwas für sich mitnehmen möchte, sind alle herzlich eingeladen. Und wenn nicht, ist es vielleicht einfach schön, es auch mal gehört zu haben.
Ja, und wie gesagt, das sind unsere Erfahrungen und vor allem auch unsere Entscheidungen. Da kann ich in Vorlage gehen. Ich habe mich zum Beispiel sehr früh dagegen entschieden, Kinder, wie nennt sich das, wie drückt man das eigentlich korrekt aus?
Ich will jetzt,
ja, oder auch in eine Kinderwunschklinik, eine Kinderwunschbehandlung durchführen zu lassen. Mhm. Ist das richtig? Ich weiß gar nicht, wie das wirklich heißt. War für mich von Anfang an klar, wenn das nicht einfach praktisch so funktioniert, dann nicht.
Dann soll es nicht sein.
Dann soll es nicht sein. Jetzt kann ich sagen, für mich, das war lange eine schwierige Zeit. Jetzt bin ich total glücklich und safe und in Frieden damit. Und ich habe heute Morgen erst ein Telefonat gehabt, wo jemand, den ich sehr gut kenne, der habe ich erzählt, dass wieder eine ganz schlimme Geschichte in einer Kita passiert ist. Ich mache mal einen ganz kurzen Ausflug, Claudia, weil Gewalt wird uns ja jetzt auch begleiten. Es wurde in einer Kita einem Kind eine Schädelprellung zugefügt und mehrere blaue Flecken. Und wir haben darüber gesprochen und dann hat der Mensch, mit dem ich telefoniert habe, gesagt, ich frage mich, wie du das täglich aushältst, mit so viel Gewalt gegen Kinder konfrontiert zu sein. Und genau das ist das Thema. Ich würde das nicht aushalten können, wenn ich ein eigenes Kind hätte und das eventuell noch in einer Kita wäre. Ich habe 2 Stiefsöhne, Bonussöhne, wie auch immer. Nur das ist nochmal eine andere Geschichte für mich. Mhm. Jetzt erzähl du mal, dein erster Sohn ist jetzt 25.
27. Der ist jetzt schon 27, der Große. Aber die Geschichte ist, denke ich, sehr aktuell. Also es war so, dass eigentlich mein größtes Learning das war, wie wenig es um mich gegangen ist. Und du hast es ja eben auch vorweggenommen. Mein erster Sohn ist per Kaiserschnitt entbunden oder Bauchgeburt, wie es heute genannt wird. Ich weiß es nicht. Es war nur so, dass es sehr dramatisch war. Und es war so, dass wir, also die Frauenärztin und ich, aus praktischen Gründen den Geburtstermin etwas vorverlegt haben, weil er auch so groß war und so, sagt so, ach ja, man könnte den auch eine Woche vordatieren, dann sind sie auch schon früher im Mutterschutz und ich fand das ganz praktisch mit 25, überhaupt nicht darüber nachdenkend, dass er dadurch natürlich auch die Zeit, die man über Termines beginnt. Das heißt, man hat irgendwann eingeleitet, mit auch Methoden, die damals sicherlich noch andere waren als heute.
Was war denn da Methode? Ich finde das, ich glaube, es ist wichtig, das zu erzählen.
Es ist so, dass man, also ich habe damals ein Zäpfchen bekommen vor den Muttermund. Und dieses Zäpfchen hat dann Kontraktionen ausgelöst und eben die Wehen ausgelöst. Und man hat dann einen Wehentropf quasi angesetzt, was die Wehen verstärken sollte. Das war natürlich nicht so ein natürlicher Prozess und dadurch ist das mit dem Aushalten der Wehen auch nochmal eine ganz andere Nummer. Ich habe dann sehr schnell eine Pedalanästhesie bekommen, also eine sogenannte PDA, wo halt, ich kann es gar nicht genau erklären, wo aber man zumindest das Gefühl im Unterleib und in den Beinen kaum mehr hat und dann die Wehen und diesen Geburtsschmerz einfach nicht merkt. Und dann hat man den Wehentropf weiter erhöht. Ich sollte mich aber nicht sehr viel bewegen, aber immer im Bett irgendwie hin und her auf dem Rücken sein. Und dadurch hat sich was verschoben in dieser Braunüle, die ich dann im Rücken liegen hatte, wo man halt immer diese PDA nachgespritzt hat. Und dann hat irgendwann dieses Nachspritzen nicht mehr gewirkt und das war dann sehr heftig, was dann für Schmerzen auf mich eingewirkt haben. Und dann war es so, dass man versucht hat, weil man gemerkt hat, dass ich es irgendwie nicht mehr so packe, rein kreislaufmäßig, hat man halt versucht, ihn so runterzudrücken. Also es gibt so einen Clistella-Griff, glaube ich, heißt der, wo sich der Arzt
so auf den Bauch legt, ne? So von oben richtig.
Boah, ja. Genau, und so richtig drückt. Ich habe das gar nicht mehr so richtig mitbekommen alles. Und als man dann gemerkt hat, dass es mir einfach auch schlecht ging, wurde dann Notkaiserschnitt gemacht. Und mein Sohn ist dann auf die Welt gekommen. Ich habe ihn halt gesehen, das erste Mal auf dem Arm einer mir fremden Frau angezogen, mit einer Flasche im Mund, was ich so auch alles überhaupt nicht wollte. Ich wollte nicht, dass mein Sohn eine Flasche bekommt. Ich wollte, dass er zunächst einmal bei mir ist, aber gut, mit dem, wie man es sich vorstellt und wie es dann ist, ist ja dann auch immer noch eine andere Sache. Aber das war schon im Nachgang wirklich sehr gewaltvoll und man hat auch nie richtig mit mir darüber gesprochen oder auch im Nachgang mir Dinge mal erklärt oder irgendetwas und das habe ich schon sehr, sehr lange vermisst. Zumal ich dann auch nach 2-3 Tagen, als ich in der Lage war, meinen Sohn selber umzuziehen, gesehen habe, dass er den Rücken aufgeschnitten hatte. Also er hatte eine relativ große Schnittwunde am Rücken.
Durch den Kaiserschnitt haben sie praktisch ins Kind geschnitten.
Genau. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass sowas nicht passieren kann. Ja, ne? Das ist eine Intervention und da können Dinge passieren. Darum geht es mir gar nicht. Ja. Es geht mir prinzipiell darum, wie wenig es um mich ging und wie wenig die Leute offen waren und wirklich geguckt haben, was braucht dieser Mensch?
Und was will dieser Mensch?
Da ich aber zu der Zeit, Anke, war ich noch so weit von mir entfernt. Also wir können das vielleicht mal auch in unserer Shine-On-Sprache sagen.
Ja.
In den Jahren davor, also in meiner Kindheit und Jugend, habe ich Dinge erlebt, die mein Licht doch sehr, sehr gedimmt haben. Also ich habe sehr gut funktioniert. Ich bin jemand, der immer sehr gut funktioniert hat. Aber wenn es um mich ging, da hatte ich überhaupt gar keinen Bezug zu. Und diese Geburt, die war eigentlich, ja, die hat so richtig gezeigt, was auch innerlich in mir vorging. Ich habe das zu der Zeit aber überhaupt noch nicht verstanden. Ich war damals noch sehr ärztehörig. Also das habe ich einfach so übernommen aus meiner Familie, dass man Ärzten sehr huldigt und immer schaut, dass man gut versorgt ist durch Ärzte. Ja, da gibt und
diesen Spruch, Halbgötter in Weiß, ne?
Ja, ganz genau. Mit diesem Gefühl, wirklich Ärzte sind etwas Anbetungswürdiges, bin ich eben auch aufgewachsen.
Und eine Autorität, gell? Ich kenne das auch. Also ich kenne das auf eine andere Art und Weise bei Ärzten eher nicht. Aber schon dieses von wegen Autoritäten, man hört, was da jemand sagt. Und wenn der rangmäßig, ein Anführungszeichen, jetzt über dir steht, dann hast du zu tun, was der oder diejenige dir sagt. Der weiß es dann schon.
Ich meine, meine Eltern sind gar nicht mal, also die sind eigentlich auch so geprägt und haben es dann so gelebt und weitergegeben. Und auch bei uns in der Kultur ist es auch heute noch so, dass Ärzte etwas ganz Besonderes darstellen. was ja auch völlig in Ordnung ist,
ja, nur, ja,
dass man so gar nicht mehr auf sein eigenes Gefühl hören darf, das war mir damals noch nicht klar.
Ja.
Und ich muss vielleicht noch dazu sagen, ich habe einen Bruder, der ist geistig schwerstbehindert, und man hat immer gesagt, das ist passiert, weil die medizinische Versorgung nicht optimal gewesen wäre. Mhm. Er hätte zu viel Sauerstoff bei der Geburt, also er hätte einen Sauerstoffmangel unter der Geburt gehabt, was de facto nicht stimmt. Ich bin seine gesetzliche Betreuerin, er ist 10 Jahre jünger als ich. Und ich habe mir seine ganzen Akten dann auch nochmal sehr genau angeschaut. Und es gibt, nach der Geburt macht man einen sogenannten Apgar-Test mit Babys, wo halt die Sauerstoffsättigung und überhaupt die Vitalwerte des Säuglings geprüft werden.
Und genau, rosige Haut und so weiter.
Genau, da gibt es so eine Skala und das höchste ist 10. Und er hatte in allen Bereichen eine 10. Also das weist nicht auf einen Sauerstoffmangel nach der Geburt hin. Aber es ist auch völlig egal, sondern es war so, eine gute medizinische Versorgung ist gleich Gesundheit für dein Kind.
Ja,
natürlich hat mich das sehr geprägt, dieses ein behindertes Kind zu haben. Das hat mich schon sehr geprägt, obwohl ich bewusst verzichtet habe auf eine Fruchtwasseruntersuchung oder auf Dinge, die untersucht hätten, ob mein Kind irgendwas hat, wo ich dem Kind aber in dem Moment nicht helfen kann, sondern es ist ja dann eher ein, wir gucken mal, ob da alles in Ordnung ist, und dann entscheidet man, ob das Kind auf die Welt kommt oder nicht. Das wollte ich nicht. Ich habe mir gedacht, das wollte ich auf gar keinen Fall, weil diese Entscheidung hätte ich nicht treffen wollen. Und da habe ich auch drauf verzichtet. Aber nichtsdestotrotz schwang das ja in mir total nach. Aber durch einen Fruchtwassertest hätte man die Behinderung meines Bruders auch niemals feststellen können. Also das dazu gesagt.
Ja.
Naja, und diese Angst, die ich hatte, hat mich halt eben dazu getrieben, alles zu tun, was Ärzte wollen, und nicht so arg auf mich zu hören.
Naja, und das Vertrauen halt auch, ne? Also die Angst zu haben, heißt ja auch immer, wenig zu vertrauen. Weil wo Vertrauen ist, ist wenig Angst.
Das habe ich halt auch nicht so wahnsinnig mit Löffeln gefressen, tatsächlich.
Naja, du warst 25 und das ist jung, und du hast ja, das ist ja das Spannende an deiner Geschichte, dass du dich ja da wahnsinnig entwickelt hast.
Ja.
Von wenig Vertrauen zu vollem Vertrauen. Das finde ich das eigentlich Spannende, was eben dieses mangelnde Vertrauen, wie viel Leid das dann hervorruft.
Und es so unbewusst. Also wie gesagt, ich hatte es nicht bewusst. Mir ging es nur nach der Geburt unglaublich schlecht. Also ich war lange im Krankenhaus. Die Narbe hatte sich entzündet. Ich glaube, 10 oder 14 Tage im Krankenhaus. Und als ich dann halt raus war, ging es mir seelisch überhaupt nicht gut. Ich weiß noch, dass ich mich vors Krankenhaus gesetzt habe mit Kind und an der Häuserwand weinend saß, weil ich nicht mehr konnte. Manchmal habe ich mich auch reingeschlichen und bin sogar hoch zur Säuglingsstation gegangen und habe dann da geheult. Mir ging es überhaupt nicht gut. Ich habe überall irgendwie Hilfe gesucht und Trost gesucht. Ich habe das aber nicht unbedingt gefunden. Aber alles gut. Ne? Ich bin da, konnte mein Kind sehr gut versorgen. Ich hatte eine sehr gute Anbindung von Anfang an zu meinem Kind. Also heute sage ich sage ja immer, die Dinge, die einem dann passieren, oder die Gefühle, die dann auch hochkommen, die wollen ja auch ein Stück weit gefühlt werden. Und es sind ja auch alles Hinweise für etwas, wo ich aber damals einfach noch keine Idee zu hatte.
Ja.
Nur ich war immer schon ein Mensch, der sich selber Fragen gestellt hat, der anderen Menschen Fragen gestellt hat, der gesagt hat, ich verstehe das nicht, ich würde das gerne verstehen, habt ihr eine Idee dazu? So dass ich dann auch mit Menschen irgendwie zusammengekommen bin, wo ich immer schon gespürt habe, hier komme ich einen Schritt weiter. Hier habe ich ein offenes Ohr, hier komme ich einen Schritt weiter. Auch wenn ich mich später mit Psychologen und so darüber unterhalten habe. Nun gut, dann 3,5 Jahre später stand ja dann die nächste Geburt an. Obwohl zwischendurch hatte ich dann eine relativ späte war ja dann auch eigentlich keine Fehlgeburt, sondern Geburt in Kroatien. Und dieses Kind habe ich auch spontan entbunden im Kreißsaal.
Ich glaube, stille Geburt. Dein Kind hat ja gelebt, ne?
Das hat eine halbe Stunde gelebt.
Halbe Stunde.
Da aber, oder eine Viertel, ich weiß es jetzt auch nicht mehr, so Ganz genau. Und da ist aber, also wir waren in Kroatien und vor 24, 25 Jahren war es so, dass also ein Frühchen mit dem Geburtsgewicht nicht behandelt wurde quasi. Also man hatte keine Möglichkeiten, das Leben eines so frühen Kindes zu unterstützen. Und deswegen ist es halt dann auch gestorben. Und das war auch keine sehr schöne Geschichte, weil man hat mir vorher was anderes gesagt. Man hat gesagt, es sind keine Herztöne mehr da, das Kind muss jetzt geboren werden. Als es dann da war, rief man nur, aber das lebt ja noch. Und ich dann dazwischen, sich wieder kein Mensch um mich gekümmert.
Ja, Wahnsinn, ja.
Und ich dann nur so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also auch das habe ich als wirklich ja sehr traumatisch erlebt, weil ich keine Antworten bekommen habe.
Ganz, ganz, ganz dramatisch und traumatisch. Und ich weiß, es ist noch gar nicht so lange her. Da wurden auch in Deutschland Kinder mit einem Geburtsgewicht von unter 500 Gramm wurden im Klinikmüll entsorgt. Also da gab es die Möglichkeit auch gar nicht für Eltern Abschied zu nehmen, das Kind auch noch mal zu sehen. Und da gibt es heutzutage ganz wertvolle, ganz wundervolle Organisationen, die die Kinder, auch die Sternenkinder, fotografieren und wo einfach sich Menschen, Familien in dem Moment von den Kindern verabschieden können. Und da weiß man mittlerweile auch mehr. Aber vor so und so vielen Jahren, eben in Kroatien, das ist unvorstellbar. Und ich meine, das war ja viele, viele Generationen lang war das ja so, dass es gibt ja kaum Frauen, die nicht irgendwann mal ein Kind verloren haben, eine Totgeburt hatten, stille Geburt. Wo du hinschaust, wenn du das Thema mal aufmachst und sprichst mit Menschen, machen die dann auch auf und erzählen, ja, bei mir war es auch so und ich habe, keine Ahnung, 20 Versuche gehabt und irgendwann hat es dann mal geklappt. Dennoch ist es eine ganz, 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 ganz schlimme Erfahrung.
Also dieses Kind ist ja spontan dann geboren. Mhm. Also ein ganz normaler Prozess. Erste Wehe, Fruchtblase geplatzt, letzte Wehe, Kind geboren. Und das, ich glaube, das war auch wirklich eine sehr hilfreiche Sache, obwohl als ich in die Klinik kam, habe ich gesagt, naja gut, aber jetzt machen Sie bitte einen Kaiserschnitt, ich will da jetzt nichts mit zu tun haben. Es war dann aber gut, dass es so war, wie es war, weil durch diesen Prozess konnte ich auch mich auch verabschieden und miterleben, dass dieses Kind geboren wurde und ich es aus meinem Körper quasi verabschiedet habe. Ja. Also das hat mir im Nachgang sehr geholfen. Ich war nach dieser Geburt, obwohl das Kind ja gar nicht lebte, ging es mir relativ gut. Also ich hatte eine Trauer, ich bin noch ein bisschen bei meinen Eltern geblieben in Kroatien mit meinem ältesten Sohn und das war ja auch für ihn nicht leicht da.
Ja.
Und es ging mir aber, psychisch ging es mir gut, was ja bei den anderen Geburten, zumindest den Klinikgeburten, nicht war. Da ging es mir wirklich jedes Mal dramatisch schlecht nach. Naja, dann war ja Kind Nummer 2 unterwegs und da habe ich halt gedacht, die medizinische Versorgung ist das A und O, das muss ich jetzt optimieren. Dann habe ich damals eine private Zusatzversicherung abgeschlossen, bevor ich schwanger war. Und die hat dann gegriffen und das heißt, ich hatte also die beste Behandlung. Ich war Patientin des Professors, ich hatte Chefarztbehandlung, ich hatte irgendwie alles.
Ein schickes Einzelzimmer mit einem Obstkorb?
Naja, leider nicht, weil die Einzelzimmeretage belegt war. Aber gut, ich lag aber nicht auf der Wöchnerinnenstation, sondern irgendwo untergebracht. Es war auch so ein Ding, aber gut. Und dann war es halt so, dass ich in die Klinik kam und mich vorgestellt habe und mein allergrößter Wunsch eben eine spontane Geburt war. Und der Professor da sofort also auch intervenierte und guckte und sagte, sie hatten schon einen Kaiserschnitt und das wäre also absolut anzuraten. Ich habe dann auch noch von meinem Bruder erzählt, man hat so nach Vorerkrankungen gefragt und dachte, ja, und eben, dann wissen sie ja und wenn sie das umgehen möchten, würde man auf jeden Fall einen Kaiserschnitt empfehlen. Und dadurch hat man mir große Angst gemacht und auch, ich hatte nicht das Vertrauen in mich, also ich hatte einen sehr großen Wunsch danach, auf gar keinen Fall zu terminieren, sondern abzuwarten und dann halt zu schauen, wie ist es unter der Geburt. Und natürlich hätte man sich auch darauf eingelassen. Aber ich war so eingeschüchtert, dass ich diesem geplanten Kaiserschnitt zugestimmt habe. Und dann haben wir halt einen schicken Termin ausgesucht. Und ich habe dann mir nichts sehnlicher gewünscht, als dass die Wehen einfach früher einsetzen. So. Anja, von, wenn ich das heute erzähle, das ist mir so fremd, Anke, weil heute hätte ich natürlich gesagt, ja, das ist super und Sie sehen mich dann, wenn ich Wehen habe und dann gucken wir mal, da könnte der Typ sagen, was er will.
Naja, aber das ist ja genau das Spannende. Das Spannende ist ja nicht, das Spannende ist ja diese Entwicklung von, ich vertraue im Außen, was man mir sagt und das mache ich dann, weil das ist sicher. Und meine Meinung, mein Gefühl zu meinen Kindern, zu meinen ungeborenen Kindern, zu meiner Schwangerschaft ist eben nicht so sicher und nicht so wichtig wie das, was andere denken. Das können wir ja ganz groß machen, das Thema. Und ja, ganz genau. Ich glaube, das Einzige, was wirklich sicher ist in diesem Leben, ist, dass wir alle sterben werden. Das ist die einzige Sicherheit, die es gibt. Alles andere, es kann alles jeden Tag passieren. Damit werden wir leben oder wir werden daran verzweifeln.
Und dann diese Angst, das möglichst zu verhindern und ja, alles zu tun, damit das eben irgendwie nicht eintritt.
Ja, und das funktioniert ja nicht, das wissen wir ja auch.
Und aber du verbringst halt dann die ganze Zeit in so viel Angst und in so viel Nachdenken und in so viel sich darum kümmern, dass etwas nicht eintritt, was sowieso irgendwann eintreten wird, als im Moment wirklich im Hier und Jetzt sind, im Moment zu leben. Ja. Naja, auf jeden Fall war es dann so, dass es dieser Termin war und es ist alles gut gelaufen. Ne? Das will ich auch da nicht sagen. Nur ich habe zum Beispiel bis heute, mein Sohn ist jetzt 24, habe ich immer noch ein Thema mit diesem Datum. Das ist für mich gar nicht sein Geburtsdatum, weil er dieses Datum überhaupt nicht gewählt hat.
Das denke ich mir oft. Es gibt ja so Menschen, die entscheiden sich, nochmal keine Wertung, einfach eine Beobachtung, entscheiden sich, ein Kind an einem Tag zu holen, kriegen, wie auch immer man das dann nennt, weil es ein schickes Datum ist.
Ja, genau.
Und da frage ich mich schon manchmal, wo ist da, ich wage es auszusprechen, die Demut vor der Schöpfung?
Ich wollte es nicht, ich habe es aber dann ja trotzdem entschieden. Und wie gesagt, 24 ist der Knabe jetzt alt und selbst dieses Jahr, jedes Jahr denke ich daran, dass irgendwie sein Geburtstag, und er sagt auch immer, sagt er, Mama, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass dieser Tag meines Geburtstags irgendwie für dich gar nicht so präsent ist. Ja, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Und es ist in der Tat so. Das ist für mich, ist das, und das ist, er war ausgezählt, also er ist so geboren, dass es dann auch, es hätte auch ein ganz anderes Sternzeichen noch sein können. Ich muss tatsächlich auch immer nachdenken, was ist denn der nochmal vom Sternzeichen?
Ja, spannend.
Was es hat sehr viel mit mir gemacht. Es hat wirklich sehr viel mit mir gemacht. Es hat so viel mit mir gemacht, also als er dann unterwegs war, habe ich mich, da gab es schon Internet, da gab es auch schon so einige Chats. Es gab zum Beispiel irgendwie 9 Monate.de, also so ein Schwangerschaftsgedönse. Und da gab es ganz viele Geburtsberichte. Und da bin ich ganz häufig über Geburtsberichte gestoßen oder auf Geburtsberichte gestoßen, wo Frauen von Hausgeburten erzählten, also die sich überhaupt gar keiner Klinik anvertraut.
Ja, ja.
Und das war für mich als total klinikhörige, Halbgötter in Weiß anbetende Claudia undenkbar. Ich bin fast in den Krieg gezogen.
Ja, zwei Sachen fallen mir dazu ein, weil wir, wie gesagt, wir beide haben über das Thema schon mal gesprochen. Das erste möchte ich sagen, dass wir das nicht vergessen. Du hast es mit all deinen Kindern abgeklärt, ob das für die Kinder in Ordnung ist, wenn wir darüber einen Podcast machen. Also das ist alles safe. Ja, und ich finde es total spannend, diese Veränderung in dir von einer, wie du sagst, ärztehörigen, nicht wirklich selbstbewussten jungen Frau. Du hast ja praktisch über andere, die sich für eine Hausgeburt entschieden haben, da bist ja du missionieren gegangen, von wegen, wie kann man nur so verantwortungslos sein? Und das finde ich wahnsinnig spannend, weil das so zeigt, wie sehr wir durch Erlebnisse und Erfahrungen auch Meinungen verändern.
Ja, weil wir kommen ja dann auch noch zur Auflösung.
Ja.
Es war dann, aber ich hatte ja schon gesagt, dass ich jemand bin, der sich gerne anschaut, wenn sich Themen bei mir so festbeißen, ne, so festsetzen, dass ich dann anfange, darüber nachzudenken oder auch die Verantwortung übernehme und sage, was ist denn da mein Anteil dran? Was ist denn, wieso bin ich so, so verhaftet jetzt in diesem Thema? Was ist denn da meins dran? Habe ich da noch nicht gewusst? Habe ich dann erst, also vor der Geburt, also heute weiß ich das, also die Sehnsucht auch nach einer spontanen Geburt, hat mich natürlich diese Geburtsberichte alle lesen lassen, aber da konnte ich noch gar nicht drauf zugreifen, weil ja meine Sicherheit so im Fokus stand und diese Sicherheit quasi von diesen Berichten wie so in Frage gestellt wurde.
Ja, ja. Vielleicht können wir da noch ganz
so nicht stehen lassen.
Ja. Ich verstehe das sehr gut. Vielleicht können wir es aber trotzdem noch mal kurz erwähnen, wenn das gilt für uns alle und für Zuhörerinnen und Zuhörer entsprechend auch. Wenn man sich mit einem Thema konfrontiert wird und du sagst immer so schön, wenn es mich piekst und wenn es mich länger als, sagen wir mal, ein paar Minuten piekst, dann hat es was mit mir zu tun. Und dann darf ich da mal hinschauen. Ich muss das nicht machen, das kann ich machen. Und wenn ich es nicht mache, wird es auf eine andere Art. Der Pieks bleibt, ja, der kommt dann woanders wieder.
Und ich sage immer, da steckt immer so ein Geschenk auch hinter für einen.
Ja,
das habe ich damals vor 24 Jahren so noch nicht gewusst.
Ja,
das wurde mir später klar, dass hinter jeder Geschichte, die einen eben länger als 90 Sekunden piekst, auch ein Geschenk für einen selber liegt. Und da lohnt es sich hinzugucken.
Kann schmerzhaft sein.
Ja, aber es bleibt ja sowieso. Also man kann sich ja auch jemanden holen, mit dem man das zusammen macht. Man muss ja nicht alleine da durchgehen. Das können Freunde sein, das können Coaches sein, das können Therapeuten sein, das können alles sein.
Naja, und letztendlich, dieses Geschenk ist ja eins der größten Geschenke überhaupt. Das ist dann das sind die Themen, die wir lernen können. Und dein Weg durch die ganzen 5 Schwangerschaften und 5 Geburten war ja ein Weg zu dir selbst.
Ja. Ich bin nach der Geburt von meinem zweiten, also von meinem dritten Kind, von meinem zweiten, was dann am Geburtstermin auch geboren wurde, bin ich vom Professor, weil ich ja quasi ja seine Patientin war und dann ja auch eine Extravisite genossen habe und so, verpflichtet worden, in ein Müttercafé zu gehen, was in diesem Krankenhaus gerade neu etabliert wurde. Und er hat gesagt, Sie gehen da jetzt mal hin und das ist bestimmt was Gutes. Und er fand das, was die da eingerichtet haben, das war vom Deutschen Roten Kreuz, gab es einmal jeden Tag, glaube ich, gab es so ein Müttercafé, wo man halt so ein Stillkaffee, nein, nicht Mütterkaffee, ein Stillkaffee. Und da bin ich dann hin. Und dort habe ich eine meiner heute besten Freundinnen kennengelernt, also damals vor 24 Jahren. Mhm. Und die hat zum Beispiel alle ihre Kinder zu Hause geboren. Und ich so, was? Jetzt triffst du auch noch so eine.
Okay.
Und
warum nur?
Ja, die hat aber so eine unglaublich freilassende, warmherzige Art, dass man niemals das Gefühl hätte, dass mit einem selber irgendwas verkehrt ist, nur weil man es nicht so macht, wie sie es macht.
Ja.
Also das ist bewundernswert an dieser Frau. Ich habe durch sie so einen sehr liebevollen Spiegel vorgehalten bekommen. Mhm. Erstmal, dass mit mir alles gut ist. Vor allen Dingen habe ich ja, auch da bin ich wieder in eine nicht sehr gute psychische Phase gefallen, dass alles gut ist, so wie es war. Und dass ich damit nicht hadern soll, was ich aber viele Jahre gemacht habe, weil ich mir so sehr diese spontane Geburt gewünscht habe.
Ja.
Und mich so ein bisschen, ich habe mich so betrogen gefühlt darum. So. Und dann kam noch mal ein Sternkind dazwischen, was dann aber relativ früh, ich glaube, es war irgendwie 14. Woche oder so, uns wieder verlassen hat. Und dann hat es einige Jahre gedauert, bis sich dann unser drittes Kind, also unser 5. Kind, das dritte am Termin geborene, auf den Weg gemacht hat. Und als ich schwanger wurde, ich hatte jetzt auch schon gar nicht mehr damit gerechnet, weil es ja 7 Jahre zwischen dem zweiten und dem dritten dann war. Und dann habe ich gedacht so, auf gar keinen Fall möchtest du noch einmal so was Übergriffiges erleben wie in der Klinik. Und mein Mann sagte immer noch so, naja, aber irgendwo muss das Kind ja geboren werden. Und ich werde ganz bestimmt hier nicht den Geburtshelfer spielen, weil keine Hebamme lässt sich auf irgendwelche anderen Spielchen ein.
Und ein Planschbecken aufbauen.
Genau. Naja, auf jeden Fall. Genau, ein Planschbecken. In mir, aber er sah mir das schon an und in mir wuchs so dieses Gefühl, dass, also ich habe immer diese Geburtsberichte gelesen von Frauen, die zu Hause entbunden haben oder wahlweise im Geburtshaus entbunden haben, die aber durch eine sehr engmaschige Betreuung, durch eine Hebamme, die dann auch während der Geburt bei ihr war, und zwar nur diese Hebamme, egal wie lange es gedauert hat, die haben diese Geburtsberichte, die hatten immer sowas Schönes, die hatten sowas, das war wirklich ein Erlebnis, das war etwas Stärkendes, das war nie eine Katastrophe. Und mich hat das sehr berührt und ich wollte das auch. Jetzt hatte ich natürlich nach 2 Kaiserschnitten nicht so eine wahnsinnig große Möglichkeit. Ich bin also damals mit meinem Mutterpass ins Geburtshaus, habe gesagt, hier bin ich, die mich auch sehr freudig erwartet haben. Ich hatte mir auch schon längst eine Hebamme ausgeguckt, die ich dann auch sehr zielstrebig angesteuert habe und gesagt habe, du bist es. Sie war okay. Und als sie dann so bei den Vorsorgeuntersuchungen meinen Mutterpass studierte und sagte, Sektio, sagt sie, hör mal, Schätzchen, was machen wir beide denn hier? Ja. Und ich so, na ja, also mein Plan ist eine Hausgeburt. Und da hat die sich fast auf den Boden gelegt. Und dann sagt sie, nee, das geht nicht, weil nach 2 Kaiserschnitten ist das Risiko so hoch und ich kann das einfach nicht, ich kann das nicht. Das ist ein Wahnsinn. Und ich so, und sie sagte, pass auf, jetzt bist du ja erstmal schwanger und wir kriegen das hin, dass das eine richtig, richtig gute Sache wird. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, was wir machen werden. Ich kann es jetzt noch nicht sagen. Und irgendwann, da war ich schon, ne, sie bestand dann eben auch auf diverse Untersuchungen, die ich vielleicht so gar nicht gemacht hätte. Also nochmal ein großer Doppler, um zu gucken, ist das Herz in Ordnung? Gibt es irgendwelche Anzeichen darauf, dass das Kind nach der Geburt irgendwie eine Intensivbehandlung braucht oder so, ne? Auf jeden Fall im Vorfeld alles abzuchecken. Das haben wir dann auch gemacht. Und irgendwann der 30. Woche oder so, Schwangerschaftswoche, sagte sie, war ich zur Vorsorge und dann sagt sie so, sie nannte mich immer Schätzchen. Ich glaube, sie nannte alle Schätzchen.
Und du bist Mädchen, im Rheinland werden die Menschen doch Schätzchen. Prinzipiell Schätzchen genannt.
Ja, und das ist aber auch eine Koryphäe. Also Reinhild ist auch wirklich eine Koryphäe. Gott hab sie selig, sie ist leider Anfang des Jahres gestorben. Und sie sagte dann, hör mal Schätzchen, wir machen das. Ich habe so ein gutes Gefühl.
Eine mutige Frau.
Und ich war so glücklich. Ich bin nach Hause geschwebt. Mein Mann ist sofort umgekippt. Der sagte, auf gar keinen Fall machen wir das. Und ich so, ja, dann ich mach das. Und du kannst ja dann gucken, was du machst in der Zeit. Und dann so, oh mein Gott. Und dann hat sie aber auch mit ihm gesprochen und konnte ihm auch da die Ängste nehmen und hat gesagt, wir machen nichts, was nicht gut läuft. Ja, wir haben immer die Option zu wechseln. Es ist alles gut. Und sie hat ihn da wirklich gut abgeholt, so dass er sich da mit drauf eingelassen hat, was natürlich auch wichtig ist, kann ja nicht mit einem Partner, der es gar nicht möchte, irgendwie den da übergehen. Ja, und ich habe mich einfach nur gefreut. Meine beste Freundin, also die Michaela, ich kann es ja hier sagen.
Hallo Michaela.
Sie war auch dabei. Also ich hatte sie gefragt, ob sie mit dabei sein könnte, weil sie einfach da auch schon so viel Erfahrungen hat und so eng mit der Hebamme war. Und es hat mir einfach ein gutes Gefühl gegeben, sie im Haus zu haben. Und als es ging auch total schön los, 2 Wochen vor Geburtstermin, meinte dann meine Tochter, sich schon mal auf den Weg machen zu müssen. Und morgens ganz klassisch mit einem Blasensprung und ich schon so ganz, oh Gott, jetzt geht's los. Und mein Mann aber nochmal ins Büro verabschiedet, die Jungs in die Schule und ich war dann alleine hier und habe gesagt, kommst du jetzt? So zu der Hebamme und sie so, nee, sagt sie, das dauert ja schon noch, ne? Also ruf mich mal an, wenn du regelmäßige Wehen bekommst. Und ich so, was mache ich denn bis dahin? Und sie so, naja, du könntest Fenster putzen, du könntest bügeln, alles Dinge, die du die nächsten Wochen nicht mehr tun wirst. Mach irgendwas, grab den Garten um. Was weiß ich, dir wird schon was einfallen. Ich habe dann telefoniert mit Freundinnen und mit irgendwelchen Freundinnen telefoniert, die dann Zeit hatten, und habe zwischendurch immer Wehen veratmet und fühlte mich einfach nur sicher. Als dann die Wehen sehr regelmäßig kamen, habe ich sie nochmal angerufen, hat sie gesagt, prima, dann ist die Lady ja flott, dann mache ich mich jetzt auch mal auf den Weg. Ne? Meine Freundin auch, der André hat die Kinder abgeholt, noch zu Oma und Opa gefahren, kam dann auch. Meine Mutter kam noch und hat in der Zeit noch eine Hühnersuppe gekocht und davor hat sie noch mit den Jungs einen Kuchen gebacken, genau. Und dann sind die Jungs zu Oma und Opa.
Dass das Baby auch was zu essen hat, wenn es kommt, genau.
Genau, wenn die schon irgendwie Effe Milch haben und Kuchen. Und die Hühnersuppe war ja auch wichtig. Meine Mutter hat sich dann auch von dannen gemacht. Wir waren also alle hier, wir waren in einem sehr intimen Kreis und es lief auch alles super, wirklich bilderbuchmäßig. Und halt bis zu einem bestimmten Moment. Ich habe mich die ganze Zeit, auch ab diesem Moment, so sicher gefühlt, weil es die ganze Zeit um mich ging. Mhm. Also Reinhold hatte alle Gerätschaften dabei, die es gibt, um Herztöne zu messen, Sauerstoffsättigung, um was weiß ich, also alles, was es irgendwie in der Klinik gab, hatte sie auch. Sie war auch in Kontakt mit Kliniken, dass wenn etwas wäre, die Bescheid wissen, dass es eine Verlegung gibt, also auch das ist im Backup abgesichert worden. Und es kam dann noch eine zweite Hebamme. Also du hast dann zwei Hebammen immer da, wenn es so zum Geburtsmoment kommt. Die hat sich dann aber mehr um meinen Mann gekümmert als um mich. Ich glaube, ich habe die noch nicht mal gesehen oder nur einmal, weil er wurde ständig irgendwie zum Einkaufen geschickt, irgendwas holen und so, weil der war so wahnsinnig nervös. Ach, das war einfach, weißt du, es war so ein rundum wunderschöner Prozess. Ja. Und immer wurde ich gefragt, Und auch ab dem Moment, wo sich das so verändert hat, ich lag immer in der Badewanne, bin immer rein und raus. Und irgendwann, also Muttermund war schon längst komplett offen, alles gut, sie hätte einfach nur kommen müssen. Und da hat sich was verändert. Und da ging es nicht darum, was sagt das CTG oder was sagt irgendein Messgerät, sondern sie hat mich angeguckt. Ich meine, sie hat mein Gesicht in die Hände genommen und gesagt, was ist? Bitte sag mir, was ist? Nur gesagt, es ist anders. Es geht nicht mehr nach vorne. Es dreht sich nur noch. Ich habe das Gefühl, es dreht sich. Es dreht sich alles nur noch. Und irgendwann habe ich auch nur noch gesagt, mein Gott. Und dann sagte sie so, Claudia, was soll Gott jetzt tun? Was ist jetzt? Und na, also das waren viel wichtigere Dinge.
Ja.
Und sie ist dann nochmal runter, meine Freundin war da und hin und her. Und dann kam sie hoch und sagte ganz, ganz behutsam zu mir, sagt sie, hör mal, Schätzchen, wir fahren jetzt in die Klinik. Und ich so, nein, auf gar keinen Fall fahre ich jetzt in die Klinik, das geht nicht. Und dann hat sie gesagt, hey, die Lady weiß, was sie tut. Und die Lady hat entschieden, dass der Weg jetzt in die Richtung nicht mehr gut für sie ist. Und deswegen fahren wir jetzt in die Klinik.
Wahnsinn, ich sitze hier, ich habe Gänsehaut im ganzen Körper.
Ja, es war auch, oh, ja.
Wahnsinn. Alles sehr heilig. Vertrauen einfach auch ins Kind, gell?
Ja.
Ja.
Und wer sie kennt, weiß, dass sie weiß, was sie will.
Ja.
Meine Lady.
Ja.
Ja, und ich meine, wenn wir es jetzt mal so genommen hätten, erste Geburt im Krankenhaus, es ging nicht mehr weiter hin und her, der Arzt auf mir liegend, drückend wie bescheuert, dass das Kind da rauskommt. Hätte man das da versucht und es hätte funktioniert, dann hätte das im besten Fall zu einem Sauerstoffmangel, im schlimmsten zum Tod geführt.
Wahnsinn.
Der Grund, warum sich die Lady entschieden hat, nicht weiterzugehen, war, dass sie eine wahnsinnig kurze Nabelschnur hatte. Die war total kurz. So, das wäre jetzt auch nicht das Problem, wenn sie sich die nicht dreimal um den Hals gewickelt hätte bei ihren Turnübungen, was aber auch nicht ein Problem ist. Viele Kinder kommen mit mehrfachen ich weiß jetzt nicht, wie der Fachausdruck ist, also dass man die Nabelschnur mehrfach um den Hals
hat. Ja.
Das haben mehrere Kinder, das ist nicht unüblich. Aber durch die Kürze dieser Nabelschnur hätte es sie strangulieren
können. Die Kombination einfach. Das heißt, sie wäre bei einer vaginalen Geburt, hätte sie sich praktisch erhängt. Wahnsinn.
So sagten es dann die Ärzte und so hat man es rückgemeldet. Und ich finde es so toll, wir waren so in Kontakt miteinander. Wir waren so in Kontakt miteinander. Und dann sind wir in die Klinik gefahren. Und das war auch so nett, weil ich habe mir dann auch eine ganz besondere Klinik ausgesucht, die halt unglaublich, ja, so auch alternativ unterwegs waren und so, weil ich wollte hier bei uns, war ich doch auch sehr eigen, wollte ich nicht als abgebrochene Hausgeburt abgestempelt werden. Und wollte dann unbedingt in diese Klinik, die direkt ein angeschlossenes Geburtshaus hatte und die einfach nochmal offen war.
Der Gedanke, gell, ich wollte nicht als abgebrochene Hausgeburt abgestempelt werden, was da schon ein, so, da ist so viel Schuld und schlechtes Gewissen und verurteilt werden und was denkt nur jemand über mich, wenn ich, ich habe es probiert und ich habe es nicht in Anführungszeichen geschafft, gell?
Ja.
Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
Das hat mich auch noch eine Weile begleitet danach.
Also eigentlich, Mütter können es doch echt nur falsch machen, oder?
Ja, definitiv.
Also die können doch, egal was sie tun, es ist prinzipiell, von welcher Seite du hinschaust, ist es falsch.
Also entspannt euch alle.
Also dieses Wort, ich habe noch nie das Wort abgebrochene Hausgeburt gehört.
Er ist wahrscheinlich auch nicht so häufig oder im Jargon.
Weiß ich nicht.
Auf jeden Fall habe ich mich dann entschieden, in diese Klinik zu fahren. Und wie gesagt, man muss sich dieses Bild mal vorstellen. Ich in der Badewanne, wo ich gar nicht mehr rein sollte, meine Hebamme neben mir kniend, mein Mann hinter meiner Hebamme stehend und erzählt mir das. Und dann sagte sie, pass auf, ich habe drei Kliniken, mit drei Kliniken habe ich gesprochen und du entscheidest, wo wir hinfahren. Und ich habe die gewählt, die am weitesten weg ist. Als ich dann diesen Ort genannt habe, sagte mein Mann nur, wo zur Hölle ist das? Wir haben hier fast fußläufig eine der besten Kliniken. Können wir nicht einfach dahin fahren? Und dann sagte noch die Hebamme zu ihm, naja, möchtest du das jetzt mit ihr ausdiskutieren? Er so, nein. Ach, wir haben nochmal so gelacht und alles und es ist alles gut gegangen. Wir waren relativ schnell in der Klinik.
Wie weit ist die denn weg, die Klinik? Das ist...
das...
Komm, sag's.
Fast 80 Kilometer.
Ach komm, du fährst einfach gern Auto.
Ich bin ja nicht so... Es ist schon ein
Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, ja.
Es war ein Wahnsinn. Man kann mich auch dafür verurteilen. Alles,
nein, genau wollte, das eben nicht. Aber, das, ne, eben so nicht. Wobei, ich, wenn ich mir das so recht überlege, abgebrochene Hausgeburt und dann noch 80 Kilometer fahren.
Naja. Meine Tochter ist heute stinksauer auf mich, weil sie die einzige ist, die nicht in Düsseldorf geboren ist.
Oh, in Hinterhugeldapfing.
In Hinterhugeldapfing, genau. Okay. Und es war, naja, wir sind halt dahin und es war eine gute Entscheidung, dorthin zu fahren, weil die sehr, sehr auf so Natürlichkeit setzen. Und auch dieser Kaiserschnitt, der war ein unglaublich, also jetzt nehme ich es vorweg, es ist dann auch im Kaiserschnitt geendet. Oder, ne, ja. Obwohl, das war wahrscheinlich jetzt auch schon klar. Es ist so, wir sind halt da angekommen und dann hat sich auch eine Ärztin um mich gekümmert und meine Hebamme war die ganze Zeit bei mir. Also mittlerweile war sie ja schon viele, viele Stunden, es war mittlerweile wieder Nacht. Sie war die ganze Zeit bei mir und sie hat gesagt, ich bleibe bei dir, Schätzchen, ich bin da. Und alles, was die Ärzte, also sie war quasi der Filter zwischen mir und den Ärzten. Die Ärzte und Hebammen dort haben mit ihr gesprochen, weil sie hat nicht zugelassen, dass die sofort mit mir reden.
Ja, ja.
Und hat mir dann in ihrer Art und Weise das transportiert und mich gefragt, was möchtest du jetzt?
Es gibt wie so ein Schutzschild, ne?
Wie ein Schutzschild stand die zwischen uns.
Ja, ja.
Meine Freundin war ja auch noch mit dabei. Wir sind ja direkt mit der ganzen Mannschaft angerückt.
Die haben sich sicher sehr über euch gefreut.
Sicher.
Ja.
Also im Nachgang hat meine Hebamme auch, die hat richtig, richtig, richtig eingesteckt von denen auch. Aber ich habe davon nichts mitbekommen. Ich habe nichts davon mitbekommen. Sie hat immer gesagt, Moment. Und dann hat sie mich gefragt, Claudia, möchtest du das?
Ja.
es gäbe auch noch die und die Option. Und jetzt entscheidest du. Die sind wahnsinnig geworden mit der. Die sind wahnsinnig geworden. Aber für mich war das so heilsam, weil es um mich ging.
Naja, und du warst in Sicherheit, weil es war jetzt erstmal wichtig, was willst du? Und ich meine, wenn es bei einer Geburt nicht um Mutter und Kind geht, um was denn sonst? Ja, es kann ja nicht sein, dass es da um die Uhrzeit geht, von wegen, wir müssen aber den Kreis halt gleich nochmal neu belegen. Hört man ja auch hier und da mal.
Auf jeden Fall. Also ich meine, mein zweiter Kaiserschnitt, das war ja sehr praktisch, das auch zu planen. Mhm. Ne? Also da ist nichts Überraschendes, da muss kein Oberarzt mitten in der Nacht rausgeklingelt werden. Da weiß man, morgens 8 Uhr, zack, steht die auf dem OP-Plan. Ne? Das ist halt auch sehr viel praktischer.
Das ist aber, glaube ich, die Orga, das ist das Einzige, was man vielleicht noch organisieren kann. Also spätestens ab dann ist es nicht mehr sicher, was wann mit einem Kind passiert.
Nein, absolut nicht. Ein Kaiserschnitt ist ja auch nicht sicher fürs Kind. Also es ist ja auch ein Trugschluss. Ich bin ja auch nicht gut aufgeklärt worden, auch nicht über diese Dinge, die es für mich ausmacht. Also ich habe ja heute, ich bin jetzt über 50 und habe ja sehr große Probleme aufgrund meiner Kaiserschnitte. Mhm. Das hat man mir aber nicht erzählt, als es vor der Wahl stand. Also was das für Nachwirkungen hat oder so, darüber bin ich nicht aufgeklärt worden. Was in dem Moment passieren könnte,
ja. Aber es wäre spannend, ne, ob das heutzutage anders ist, dass Frauen, die sich für einen Kaiserschnitt, für eine Bauchgeburt entscheiden, ob da eine gute Aufklärung stattfindet. Ich habe keine Ahnung.
Also auch, was ist in 20 Jahren? Auch was ist, wenn dies oder jenes? Was ist mit Verwachsungen? Was ist mit, also da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen.
Ne? Naja, und was ist auch der Unterschied? Ich meine, also ich weiß das, dass es ist schon ein Unterschied für ein Kind.
Definitiv.
Wie es geboren wird.
Da sprachen wir ja auch drüber, ein gemeinsamer Bekannter von uns.
Ja, genau. Können wir den Namen nennen? Das ist der Stefan Ried. Und genau, von dem habe ich mal erfahren, was das doch für einen Unterschied für ein Kind macht. Auf allen Ebenen, wie eine Geburt abläuft. Und das finde ich wichtig, dass das Frauen erfahren.
Also auch dieser Weg durch den Geburtskanal, der Hormoncocktail, der da ausgeschüttet wird. Also das sind schon Dinge, die auch fürs ganze Leben Konsequenzen haben können.
Und ich denke einfach auch, also ich will das weder das eine noch das andere bewerten, nur ich denke, es ist wie bei allem. Ich kann eine Entscheidung erst dann treffen, wenn ich die Informationen habe, die ich brauche als Entscheidungsgrundlage. Ja, schwierig. Eben. Ein ganz, ganz großes Thema. Also das ist ja eines der wichtigsten überhaupt.
Heute hat man ja fast zu viele Informationen, dass man sich ja nur noch verunsichert fühlt, weil
man gar nicht weiß,
in welche Richtung geht es.
Ich glaube, ich weiß nicht, seit wann das ist, aber ich meine, Kaiserschnitt an sich war ja im Prinzip mal die Notvariante, bevor ein Kind stirbt.
Es ist fantastisch, dass es ihn gibt.
Ja, natürlich. Und jetzt ist es, glaube ich, nicht mehr nur die Notvariante, nicht Notkaiserschnitt, sondern wir retten ein Leben dadurch, sondern jetzt ist es eine Option.
Ja,
genau. Es gibt die Variante und die Variante. Vaginalgeburt und Bauchgeburt.
Nochmal, es ist völlig in Ordnung, für was man sich entscheidet. Mhm. Aber es ist nicht ohne Einschnitt. Es ist keine praktische Entscheidung. Es ist nicht, kaufe ich frische Brötchen oder abgepackte Brötchen, sondern es ist etwas, was Konsequenzen hat. Und wenn man darüber Bescheid weiß und das für sich entscheidet und das gut war, ist alles gut. Aber wie gesagt, mein Sohn ist 24 und ich hatte damit große Themen und er auch. Auf die ich aber jetzt nicht eingehe, weil das zu privat wäre.
Ja, natürlich. Ja.
Weil ich möchte bei mir bleiben und weniger auf ihn gehen. Aber vielleicht dazu sagen, auch das Kind hatte da ein großes Thema. Als ich dann dort im Krankenhaus angekommen bin und die Ärzte da waren, dann hatte ich auch gesagt, naja, jetzt wo ich schon mal da bin, hätte ich gerne alles, was sie hier so haben. So, zur Verfügung. Ich hätte gerne alles. Und dann hat man nochmal geguckt, wie ist halt die Belastung unter der Geburt. Man hat nochmal die Wehen erhöht und man hat halt gesehen, dass bei jedem, sie rutscht weiter in den Geburtskanal, die Herztöne fast weggingen. Und man hat auch Sauerstoff gemessen und so alles Mögliche. Mhm. Und dann hat man gesagt, Frau Stolz, wir nehmen den Notausgang. Und da habe ich gesagt, ja, wir nehmen den Notausgang. Und das war völlig in Ordnung. Und dort hatte man eine sehr schöne Methode, wo man halt den Bauch auch gar nicht mehr so aufschneidet, sondern so ein, zwei Schichten. Und dann wird das gerissen. Das hört sich jetzt nicht so toll an.
Nee, das hört sich nicht gut an.
Hatte den Vorteil, dass sie halt dann so da rausgepresst wurde. Und ich bin wirklich mit einem Pflaster auf einem Bauch, was bei der ersten Geburt mit allen möglichen, was ich da so um mich herum hängen hatte, da bin ich tatsächlich mit dem Pflaster und meine Hebamme, da hat sie sich schon wieder keine Freunde gemacht, dann hat sie, also sie fuhr dann auch irgendwann nach Hause und alles, ich bin in dieser Nacht noch da geblieben und am nächsten Tag sagte sie, ja, ist doch prima, du hast doch da in Anführungsstrichen nur das Pflaster, laufen kannst du auch, dann komm doch nach Hause. Dann können wir hier mit dem Wochenbett beginnen, in aller Ruhe. Weil ich lag auch dort auf einem Sechsbettzimmer in einer Region, wo sehr, sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund lebten. Das ist Wahnsinn mitzuerleben, wenn die ein Kind kriegen und die ganze Familie kommt. Ja. Das hatte mit Ruhe nichts zu tun. Und meine Tochter ist an Nikolaus geboren und da war richtig was los. Und ich bin dann einfach nach Hause. Und dann gesagt, so, ich entlasse mich jetzt selber. Ich fahre jetzt nach Hause. Und dann ab da hat dann meine Hebamme wieder die Nachsorge übernommen. Und die Kinderärztin kam auch zur U-Untersuchung zu mir nach Hause. Das hat sie auch alles organisiert. Und sie sagte, Claudia, wenn irgendetwas ist oder wir sehen, dass du, ne, du entwickelst Fieber oder sonst irgendetwas, dann können wir ja tatsächlich die etwas nähere Klinik nehmen und dann können wir dahin fahren. Aber es war alles in Ordnung. Ich konnte mein Wochenbett genießen und ja, möchte einfach sagen, dass diese Entwicklung von, ich habe keinen Zugang zu mir, weil mein Licht so, so, so gedimmt ist, bis hin zu, wir drehen das wieder auf. Und es ist so hell, dass du wieder sehen kannst, mit viel Potenzial nach vorne, aber du siehst wieder was. Du hast wieder die Sicht auf dich selber. Das war wirklich an den Geburten gut messbar.
Ja, und in dieses Selbstvertrauen einfach von wegen, ich weiß, was für mich gut ist. Ich weiß, was für mein Kind gut ist. Und auch aus diesem Urteilen heraus von wegen, die sich für eine Hausgeburt entscheiden, die haben doch was an der Klatsche.
Ja.
Bis zu ich möchte eine Hausgeburt. Das finde ich unglaublich bemerkenswert, den Weg zu gehen. Und ich bin dir auch total dankbar, dass du über dieses Thema heute gesprochen hast oder sprichst. Weil ich glaube, es gibt ja nur zwei wirklich große Momente im Leben. Das ist einmal das Geborenwerden und einmal das Sterben.
Ja.
Und ich glaube, du musstest so viel durchmachen und mitmachen und erleiden, damit du zu dir kommst. Und wie gesagt, auch nicht nur dir vertraust, sondern eben auch den Kindern. Und du nennst sie immer schön die Lady.
Lady.
Und da glaube halt ich jetzt schon wieder dran, sie wusste, was richtig ist und was gut ist. Und ich glaube, wenn wir jetzt die Zeiten, den Zeitregler ein bisschen höher drehen, Kinder wissen, was gut für sie ist. Wir müssen ihnen vertrauen. Sie wissen es einfach.
Ja, und sie dahingehend begleiten und nicht forcieren. Also was ich in diesen Sachen auch gelernt habe, ist dieses Vertrauen, dass alles gut ist und dass wir den Rahmen bieten dürfen für das, was ist.
Ja.
Und das ist ja auch in der Begleitung von Kindern, also auch später. Ich möchte mein Kind nicht in eine bestimmte Richtung oder du musst so sein wie, aus welcher Motivation auch immer herausbringen. Ich möchte, dass mein Kind weiß, dass es gut ist, so wie es ist.
Genau.
Und das durfte ich im Laufe der Zeit eben auch erleben. Mhm. Und das ist das Allergrößte, was du einem Menschen mitgeben kannst, zu sagen, du bist gut, so wie du bist.
Ja, genau.
Und das ist mein scheinender Moment.
Ja, das ist ein scheinender Moment. Mein scheinender Moment ist, ich nenne das immer in Förmchen pressen. Wir müssen Menschen, egal wo, gebärende Menschen, Kinder, völlig wurscht, niemanden in irgendeine Form pressen, weil ich glaube, Menschen, die bei sich sind, wissen, was ihnen gut tut, die wissen, was sie brauchen. Mein scheinender Moment heute ist deine Offenheit. Ich danke dir wirklich, dass du dich getraut hast.
Ich danke
dir, dass du gefragt hast. Das finde ich so, so wertvoll. Ja, ich glaube, das ist, wird vielen Menschen ein Licht sein. Danke.
Sehr, sehr gerne. Shine on, liebe Anke.
Shine on, liebe Claudia.